Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Manipods, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der Vielen. Wir sprechen heute über ein sehr sensibles Thema, nämlich über die Geschichte staatlicher Eingriffe und Maßnahmen gegenüber migrantischen Familien. Es ist deshalb so sensibel, weil es in die Sphäre des Privaten eingreift, in die familiären Beziehungen hinein und dort oftmals über Generationen hinweg mit viel Scham, Schuldgefühlen und Sprachlosigkeit behandelt bzw. eben nicht behandelt wird. Diese Geschichte ist geprägt von dem Versuch dieser Familien, in ihrer oftmals extrem entrechteten und ausgebeuteten Situation ihre Familien nicht nur zu ernähren und ihren Kindern Bildungschancen und ein besseres Leben zu ermöglichen, sondern auch ihre Familien überhaupt zusammenzuhalten. Denn sie waren Zielscheibe einer Innen- und Wirtschaftspolitik, die über den Hebel, Familien zu gängeln, zu verunmöglichen und auch auseinanderzureißen, migrantisches Leben destabilisierten und es auf diese Weise stärker unterwerfen und ausbeuten zu können. Diese üblen Traditionen in der Geschichte staatlicher rassistischer Maßnahmen gegenüber ausländischen Familien haben in vielen Ländern stattgefunden, auch in Deutschland. Es ist eine Geschichte der Biopolitik, die verwoben ist mit dem Kolonialismus und der Eugenik, mit dem Kapitalismus und dem Nationalismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die bis heute fortwirkt. In der Schweiz gibt es nun seit einigen Jahren eine entschlossene Aufarbeitung dieser Geschichte der verbotenen Kinder, der Bambini Clandestini, die auch für die migrantische Erinnerungskultur hierzulande und in ganz Europa wichtige Impulse geben kann. Für dieses Thema haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Sie kommt aus Zürich, ist Dozentin an der Zürcher Hochschule für Künste. Vor allem arbeitet sie aber an der historischen Aufarbeitung der Migrationsgeschichte in der Schweiz. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt im Rahmen von einer Veranstaltungsreihe und einer daraus entstandenen Publikation des Instituts Neue Schweiz, dem Projekt INES. Es ging damals viel um die sogenannte Schwarzenbach-Initiative, eine Volksabstimmung von 1970, die zum Ziel hatte, bis auf 10% alle Ausländer aus dem Land zu schmeißen. Die Initiative scheiterte zum Glück knapp, doch der breite gesellschaftliche, juristische und politische Rassismus im Land wirkte weiter. Die späte Aufarbeitung dieser Initiative heute bringt indes noch weiteres gravierendes Unrecht ans Licht, das bis heute in der Schweiz, aber auch europaweit ausgeblendet wird, nämlich der staatliche Umgang mit den migrantischen Familien, die systematischer Diskriminierung, Zerstörung und Traumatisierung ausgesetzt waren. Darüber sprechen wir nun mit Paola De Martin, die per Telefon zugeschaltet ist. Hallo Paola.
Hallo zusammen, hallo Massimo.
Wo sitzt du gerade, in Zürich oder wo bist du?
Ja, ich sitze in Zürich an meinem Schreibtisch und freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich mich auch. Du bist nicht nur Dozentin an der Kunsthochschule in Zürich, sondern auch Mitglied bei INES, dem Institut Neue Schweiz, und du bist auch Präsidentin eines Vereins mit dem Namen Tesoro. Das ist italienisch und bedeutet Schatz. Was es damit auf sich hat, dazu werden wir gleich nochmal mehr erfahren. Vielleicht kannst du uns zu Beginn mal erzählen, wie es zu der Auseinandersetzung mit der Schwarzmach-Initiative kam. Ich meine, diese Schweizer Volksabstimmung ist ja nun ist über 50 Jahre her, 1970. Ich kann mir vorstellen, dass viele bestimmt sagen, das ist doch Schnee von gestern. Was hat es denn mit dieser Initiative auf sich? Warum ist es denn heute noch aktuell und wichtig, darüber zu sprechen?
Gern. Also die Idee, sich mit dieser Initiative auseinanderzusetzen, war tatsächlich so eine Art widerständisches Anti-Jubiläum, oder? Nach 50 Jahren sich mal zu überlegen, in diesem halben Jahrhundert, wie kann man sich anders an diese Initiative erinnern, als immer nur um den Initiant, so wie Maus, gefangen im Schrecken vor der großen Schlange, immer diesen James Schwarzenbach zu drehen, der war der Initiant, oder? Er hat diese Initiative lanciert, sehr erfolgreich, und die wurde zwar nicht angenommen 1970, hatte aber ein riesiges politisches und auch gesellschaftliches positives Echo in dem Sinn, dass die Politik dann eben seine Forderungen doch umgesetzt hat. Mit der Ölkrise wurde es noch deutlicher und es gab ganz eindeutige auch parteipolitische Erben seines Denkens. Und vielleicht muss ich auch noch schnell sagen, worum es überhaupt ging da.
Ja, genau, das wäre vielleicht also, gut, weil oder? Ja, das ist ja hier leider nicht so richtig gut bekannt, obwohl es wahnsinnig wichtig ist, auch hier für die Geschichte in Deutschland, wie das in der Schweiz war.
Ja, er war so einer der ersten großen schon in den 60er Jahren. James Schwarzenbach, ein industrieller Sohn aus einer Seidendynastie. Er war sehr gut vernetzt mit faschistischen und sehr rechtspopulistischen damals schon Bewegungen und einzelnen Akteuren in Europa. Er hat einen großen Einfluss gehabt auch auf diese Bewegungen danach. Also James Schwarzenbach, der hat in den 60er Jahren begonnen, Stimmung zu machen. Und das, sein Ziel mit dieser Initiative war, den sogenannten Ausländeranteil von fest niedergelassenen AusländerInnen auf 10% zu reduzieren. Und alle anderen, die die Wirtschaft wohl immer noch brauchte, wieder quasi zu kontingentieren oder sogar diesen Zu- und Abfluss wieder sehr stark zu reduzieren.
Ja.
10% wäre sein Ziel gewesen von fest niedergelassenen AusländerInnen.
Das heißt, es wäre die Mehrheit wäre abgeschoben worden.
Ja, genau. Also mindestens 300.000 wären abgeschoben worden. Und es war eine extrem hitzige Debatte und auch bitter, jetzt aus heutiger Perspektive, wenn man denkt, dass die meisten linken Gewerkschaftsbasis und viele linke Alben auch dafür waren.
Ja.
Ja, das vergisst man gern, aber das war leider so.
Also ja, absolut. In Deutschland auch in den 60er Jahren, der DGB, der hatte auch eine sehr gespaltene Meinung dazu, zu der Frage der Einwanderung. Also die,
ja,
genau.
Nee, also wir haben uns dann zusammengetan, Rohit Jain und andere und ich. Mittlerweile sind wir eine große Gruppe, also das ist ein tolles Netzwerk. Mit der sogenannten, wir nennen uns den Schwarzenbach-Komplex, weil wir eben sagen wollten, hey, Rassismus fiel damals nicht vom Himmel, gab es schon vorher und war ist nie vorbei, oder? Also, wir wollten uns gegenseitig wie so auch die Erinnerungen triggern an Rassismuserfahrung, die so sich kristallisiert haben in diesem Moment, die aber eben schon vorher und danach immer noch existieren. Und aber auch Widerstand. Also wie haben wir Widerstand geleistet gegen diese Form von Gewalt? Und das ist unsere Gruppe, der Schwarzenbach-Komplex. Wir sammeln dann, im Moment ist gerade eher Dokumentationsphase, aber während 2 Jahren haben wir uns regelmäßig getroffen und haben uns gegenseitig informiert und Geschichten erzählt und haben immer wieder auch öffentliche Auftritte damit gemacht, sogenannte Abende der Appelle, was einfach auch sehr empowering war, sehr schöne Momente gewesen. Nicht nur für uns, sondern eben auch fürs Publikum.
Ja, lass uns nochmal einen Schritt zuvor gehen nochmal. Genau, diese Volksabstimmungen in der Schweiz sind ja anders als in Deutschland haben die ja wirklich gesetzgebenden Charakter oder einen verbindlichen Charakter. Das gibt es ja hier nicht. Vielleicht schade, vielleicht zum Glück, man weiß es nicht. Das sind ja oft auch sehr knappe Abstimmungen in der Schweiz. Also auch gerade bei so rassistischen Vorschüssen gibt es ja einige auch. Genau, ja. Ölkrise 73 ist natürlich auch das Stichwort in Deutschland, der große Paradigmenwechsel, wo ja auch dieses Anwerbeabkommen hier mit den sogenannten Gastarbeitern dann beendet wird in der Ölkrise 73, also genau Anfang der 70er Jahre kippt es im Grunde genommen. Sag doch nochmal bitte was zu dem Status der sogenannten, bei euch hießen sie ja auch Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen, ne? Die Gastarbeiter. Aber ihr sagt doch Saisonniers, das ist aber vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Genau, erzähl doch nochmal, wie der Status und die Situation war in den 70er Jahren bei euch.
Ja, genau. Also wir müssen dann irgendwann auch noch ganz weit zurück in die Geschichte. Aber okay, 60er, 70er Jahre war es so, dass die Schweiz Abkommen hatte oder eben nicht mit einzelnen Ländern, also nicht mit allen Ländern finden wir jetzt heraus, aber zum Beispiel mit Italien ganz wichtig gab es ein Abkommen. Und das wurde in den 60er Jahren eben verbessert. Insofern, also das muss ich jetzt erklären mit diesen Statuten, ne? Das ist, glaube ich, schon anders als in Deutschland. Vorher war es so, es gab Statut A, B und C. Und A nennen wir hier auch das Saisonnier-Statut. Das waren ganz viele Arbeitsmigranten aus der Arbeiterschicht, aus Italien vor allem. In den 60er, 70er Jahren waren es 90% aus Italien. Hunderttausende, die mit diesem Statut halt leben mussten in der Schweiz. Und das hieß, man konnte nur kommen mit einem Arbeitsvertrag. Die wurden aber auch angeworben. Die Leute, die waren erwünscht als ArbeiterInnen. Also man kam mit einem Arbeitsvertrag. An der Grenze gab es Sanitätskontrollen und diejenigen, die schwach schienen, hat man sofort auch gleich nach Hause geschickt wieder.
Hm, und wenn man mal drin war, ne?
Und die Schwangeren auch, ja, genau. Und also, dann hatte man eine Arbeitsstelle und die war also nicht verhandelbar. Man konnte die nicht wechseln. Von meinem Vater weiß ich zum Beispiel auch Details, wie zum Beispiel, dass sie die Pässe abgegeben haben dem Arbeitgeber, so dass wenn zum Beispiel die Mutter starb, dann konnten sie nicht an die Beerdigung nach Hause gehen. Solche Dinge halt. Die meisten lebten segregiert. Das ist ein Segregationssystem in Baracken oder sonst am Rande dieser großen Infrastrukturprojekte der Schweiz damals oder den Fabriken. Und sie mussten jedes Jahr nach 9 Monaten das Land wieder verlassen. Und wenn sie wiederkamen, zählte das wieder wie ein Anfang, ein neuer Anfang. Das war eigentlich lange bis in den 60er Jahren war nicht vorgesehen, dass sich das jemals ändert. Und dann hat Italien aber Druck gemacht. Und interessanterweise, weißt du, hängt das eben auch zusammen mit dem europäischen Wirtschaftsraum, weil dort wurde die Situation für GastarbeiterInnen verbessert und die Schweiz stand plötzlich auch unter Druck, weil die Leute nicht mehr in die Schweiz kommen wollten, sondern eben lieber nach Deutschland gingen. Dann hat man also diese minimale Verbesserung mit Italien eingeführt per Abkommen, dass man nach 5 hintereinander gelegten Saisons, so 5 Jahren mit mindestens 9 Monaten Aufenthalt, konnte man den Jahresaufenthalterstatus beantragen. Ja. Das wiederum 2-mal hintereinander provisorisch und dann noch einmal 2-mal hintereinander definitiv. Und dieser Status hieß dann B. Und wenn man das hatte, hatte man noch einmal ein Jahr, in dem man die Niederlassung beantragen konnte. Das war also dann der C-Ausweis. Und das weiß ich einfach von vielen Familien, dass das wenn man dann endlich C hatte, das war ein riesiges Aufatmen, oder? Endlich die Niederlassung. Gut, ja. Was ich noch nicht gesagt habe.
Haben auch wahrscheinlich nicht so viele Familien geschafft, oder? Gibt es da Zahlen zu, wie viele
ja,
das
sind? Ja, das ist eben interessant. Es war während der Zeit der schwarzen Machtinitiative waren das plötzlich sehr viele.
Ja.
Und das hat eben dann das ist eine Backlash, oder? Schwarzenbach. Die wollten das nicht. Die wollten keine niedergelassenen AusländerInnen, Familien.
So im Grunde um die Antwort auf diese Liberalisierung.
Genau, die Emanzipation. Ja,
ja, genau. Ja. Wie ist das denn, die lebten getrennt, separiert, segregiert, sagst du?
Ja.
Das galt aber auch genau, für die Eheleute auch untereinander, oder? Wenn wir jetzt mal Richtung Familien gucken. Wie war das denn da, die Situation, wenn da jetzt Verheiratete kamen? Oder wie war überhaupt der Kontakt untereinander?
Ja, genau. Also das ist schon... Das sind so die Details, oder, die wir jetzt ins Licht holen. Also wir wissen jetzt von vielen verheirateten Paaren, die nicht zusammen leben konnten, die in getrennten Baracken oder anderen Wohnhäusern, sogenannten Junggesellenheimen, untergebracht wurden. Und da wurde auch kontrolliert, dass es zu keinen intimen Kontakten kommen konnte.
Selbst unter Eheleuten nicht?
Ja. Wir wissen aber, also das ist eine Realität. Natürlich haben es andere auch geschafft. Also meine Eltern lebten zum Beispiel zusammen in einer Art WG mit anderen ArbeiterInnen. Aber zusätzlich muss man auch sagen, eben wenn Kinder unterwegs waren, das war verboten. Also diese Kinder durften nicht mit ihren Eltern zusammen im Land leben.
Viele hatten ja wahrscheinlich auch schon Kinder, ne, zu Hause in Italien oder in ihren Herkunftsländern.
Ja, genau. Das sind so verschiedene Typologien, oder? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt das sagen darf, meine Geschichte, ich wurde in Zürich geboren und die Fremdenpolizei hat dann meinen Eltern schriftlich mitgeteilt, dass ich den Landesverweis bekomme als Baby von Saisonniers.
Das war 1965.
Das war 1965.
Da bist du dann direkt abgeschoben worden, quasi als Baby, ja, als Säugling.
Ja, das ist eine spezielle Ebene, weil klar, die Fremdenpolizei hat sehr oft Familien auch begleitet und das ging dann also zackig. Also 2-3 Tage musste das Kind weggebracht werden. Und bei mir lief es jetzt eben so, und das finde ich eben besonders perfid, wie bei vielen, dass die Eltern selber diesen Schritt machen mussten, gezwungen wurden, etwas zu tun, was ihnen zutiefst zuwider war, oder sich von den eigenen Kindern zu trennen, die im Land geboren waren. Also das ist eine schreckliche, schrecklich traumatisierende Geschichte, oder?
Ja.
Also sich selber Gewalt antun, sich selber verstümmeln sozusagen als Familie, um überhaupt arbeiten zu können.
Genau, du hattest einen Artikel auch im Handbuch Neue Schweiz, der heißt Per arrivare bisogna partire. Das heißt, um anzukommen, muss man wegfahren. Also die einen können nur kommen, wenn die anderen gehen. Das ist ja auch deine Geschichte gewesen.
Ja, es ist meine Geschichte gewesen. Ja. Und dann gibt es natürlich die von Anfang an die Kinder im Herkunftsland lassen, bei Verwandten oder sonst, bei bekannten Verwandten. Oft sind es die Großeltern, aber auch andere. Und das ist die Mehrheit der betroffenen Kinder, haben dieses Schicksal, also dass sie die Eltern nie kennenlernen dürfen, sie gar nicht mit ihnen vertraut werden können.
Genau, das ist eigentlich das Gewaltverhältnis da drin.
Ja, genau. Von der Kinderseite her ist es das. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir den Fokus auf die Familie dass wir auf die Familie fokussieren, weil das darum ging. Also das heißt, verhinderter Familiennachzug. Es war wirklich eine gezielte Destabilisierung von dieser ersten sehr wichtigen Beziehung. Die wurde systematisch zerstört. Da können wir vielleicht dann nachher auch noch schauen, was die historischen Vorbilder sind für diese Art von rassistischer Gewalt.
Aber jetzt, genau, da reden wir gleich drüber, nochmal über die historischen Vorgänger da auch. Aber jetzt, was die Migranten, Migrantinnen angeht, was würdest du denn sagen? Warum wurde das denn systematisch verhindert oder auch zerstört? Also warum wurden Familien auseinandergerissen bewusst? Was war der Sinn dahinter?
Also laut offiziellen Angaben kann man das sogar zitieren oder so aus Verordnungen und Gesetzgebungen, hieß es ist eine anti-integrative Maßnahme.
Ja.
Ja, also ganz gezielt. Wir wissen, wenn wir die Familien gezielt angreifen, dann findet keine Integration statt. Und das wollte man. Man wollte nicht, dass diese Menschen sich integrieren.
Das heißt bleiben, dass sie zu Einwanderern werden.
Bleiben, ja, genau. Ja.
Und da gab es aber natürlich viel Widerstände, Taktiken dagegen auch. Ne? Ich glaube, viele haben auch ihre Kinder wieder zurückgeschmuggelt oder teilweise eben versteckt bei sich zu Hause.
Genau.
Ich glaube, du bist auch irgendwann wieder zurückgekommen, ziemlich früh, oder? Wie war das?
Ich habe jetzt interessant, oder? Ich habe jetzt gar kürzlich von einer Cousine erfahren, dass meine Mutter halt sehr oft in Italien war und die Beziehung aufrechterhalten hat. Spannend ist die Frage, warum sie mir das nie erzählt hat, aber da können wir vielleicht nachher noch nachhaken. Aber sie hat wirklich dann irgendwann gesagt, so, und dieses Kind gehört zu uns, das ist gar nicht gut. Ich war bei meinem Onkel und meiner Tante, die haben mich dann zu ihr gebracht, nach Zürich, zu meiner Familie,
aus
zu
Italien
Vater,
dann,
meiner
ne?
Schwester. Aus Italien.
Wie alt, warst du da? Wann war das?
Da war ich so alt, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich kann das alles heute nur so forensisch nach. Ja, Stück für Stück diese Geschichte auch herausfinden mit Fotos und Impfausweisen und Erzählungen eben von meinen Verwandten. Ich war, ab März 67, also ich war anderthalb Jahre alt, als sie mich wieder zu sich geholt haben, meine Eltern.
Du benutzt ja auch den Begriff Bambina Clandestina, also diese verbotenes Kind. Wie war das denn mit Bambini Clandestini, also die verbotenen Kinder in der Schweiz? Wie konnten die denn überhaupt leben dort? Wie ging das, das Familienleben?
Ja, die lebten sehr, je nach Situation der Familie in der Stadt, halt in den Wohnungen. Oder dann, wenn es auf dem Land war, konnten sie eher raus. Sie waren so eine Art kleine... Ich sage immer, es ist so eine Art kleine Partisanen im Untergrund. Und ich sage das auch ganz bewusst so, weil wir haben natürlich auch gelernt, was Widerstand gegen diesen, ich sag mal, Krieg gegen unsere Familien bedeutet, oder? Von klein auf zu widerstehen und trotzdem zusammenzubleiben. Da lernt man halt auch viel von klein auf. Natürlich.
Also sich nicht erwischen lassen, aufpassen, gucken, ja, was man sagt,
genau.
Gegenüber
still
Freundinnen,
sein,
ja, sich
gut
verstecken,
gut beobachten, oder man entwickelt so Strategien. Und ich finde, das wird zu wenig betont, wenn ich das jetzt hier so sagen darf. Also ich finde, die Eltern, die den Mut hatten, sich gegen das Gesetz zu wehren, indem sie einfach die Kinder zu sich geholt haben, diesen Leuten müsste man eigentlich ein Monument machen, weil das waren widerständische Akte.
Ja.
Und in der Diskurs ist eher so, dass man so auf Opfer und ja, natürlich ist es nicht lustig, als Kind eingesperrt zu sein, aber es war ein Akt des Widerstands, das müsste man mal honorieren und wirklich laut und deutlich sagen, das wird zu wenig gemacht.
Ja, laut und deutlich sprecht ihr ja jetzt, also ihr, das ist die zweite Generation, Secondos werden die genannt in Italien, ne, die zweite Generation, vor allem der italienischen Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen. 50 Jahre später, jetzt geht es erst los.
Ja.
Also wie kommt das? Ich verstehe das natürlich schon. Es ist natürlich ein Trauma in den Familien, natürlich auch schuldbehaftet.
Ja.
Man gibt das Kind weg. Das ist natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und wie soll man das auch dem Kind erklären?
Ja, genau.
Warum hat es aber doch jetzt so lange gedauert? Also warum jetzt? Also natürlich, Auseinandersetzung ist immer auch eine intergenerationale Geschichte. Das war ja in Deutschland auch so. Es war die zweite Generation, die im Grunde genommen in den 2000er Jahren angefangen hat, die Geschichte ihrer Eltern zu erzählen hier in Deutschland. Das war ja auch, mussten auch die Leute selber machen, die Kinder. Es wurde nicht in die Geschichtsschreibung offiziell aufgenommen, sondern die Geschichtsschreibung haben die Leute selber gemacht. Das passiert auch in der Schweiz, aber sehr spät erst. Wie ist da die Dynamik? Wie erklärst du das?
Mhm. Ja, also dazu muss man vielleicht auch sagen, dass die Erinnerung ständig auch wieder gelöscht wurde, weißt du? Also für uns war es auch so, wir dachten, jetzt sind wir die Ersten und wir sind jetzt die Generation, die was sagt. Und dann haben wir begonnen zu recherchieren und wir haben festgestellt, hey, die Leute haben schon Anfang der 60er Jahre öffentlich gegenüber dem Fernsehen und Journalisten, gegenüber Historikerinnen, sie haben gesagt, dass ihnen das nicht, dass das nicht geht und dass das extrem verletzend ist, oder? Und demütigend und menschenrechtsverletzend. Aber das Ding ist halt, und das ist vielleicht wirklich jetzt spannend, was ist jetzt neu, oder? Das Ding ist halt, sie haben im Glauben ihre Geschichten erzählt, das Wissen, das Gleiche bedeutet wie Verstehen, was da eigentlich passiert. Und das Verstehen bedeutet, dass man sofort was anderes macht. Aber das war nicht so. Und es ist unglaublich zuzusehen, wie zermürbend das für viele Leute war, dass sie Geschichten erzählt haben. Dann gab es schnell mal einen Skandal, es gab einen Film oder es gab ein Buch oder so. Und dann wurde es wieder vergessen. Seit über 50 Jahren, oder? Ja. Das ist schon eine eindrückliche Geschichte. Und wir kennen das ja auch von anderen Diskriminierungs-.
Das ist auch eine wertvolle Erfahrung, glaube ich, ne? Dass man auch denkt, als zweite Generation, dass die Eltern immer geschwiegen haben. Und wenn man sich aber das stimmt überhaupt nicht. Ja. Sie haben die ganze Zeit protestiert, gesprochen, genau, Filme gedreht. Ich kenne auch diesen einen Film aus den frühen 70ern aus der Schweiz, da geht es ja auch schon darum. Aber es hat halt kein Echo gefunden, gesellschaftlich, kann man das vielleicht so sagen?
Ja, das Echo war halt sehr oft Mitleid, so leicht sentimental. Und was ich auch spannend finde, wir haben herausgefunden, es gab so einen wichtigen Shift in den späten 80er und frühen 90er Jahren, wo der Fokus nicht mehr auf die Familie und das Saisonierstatut, sondern plötzlich nur noch auf die Kinder fokussiert wurde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Kindergeschichten wollen natürlich alle hören.
Kindergeschichten, genau.
Ja. Die armen Kinder.
Ist ja wichtig. Ich war natürlich. Ja selber weißt du, ich will das gar nicht irgendwie, dieses Engagement war wichtig. Aber es gab so diesen Shift und das hat dazu geführt, dass wirklich so oft retraumatisierend auch für die Leute war, weil die eigentlich immer wieder so in diese Kinderecke gedrängt wurden.
Ja.
Also viele erzählen einmal und dann wollen sie nie mehr was davon hören. Und das hat damit zu tun. Das ist keine Emanzipation, oder?
Ja.
Und was passiert jetzt, ist wirklich, ich glaube, der Shift ist wirklich so, dass man sagt, hey, wir haben Forderungen. Es geht nicht nur darum, dass man aufklärt und weiß, sondern eben wir fordern auch, wir wollen verstehen, was da eigentlich dahinter ist.
Genau, was sind denn die Forderungen? In dem Buch hast du ja auch einen offenen Brief abgedruckt an die Bundesrätin Simonetta Sommaruga, heißt sie. Da stellt ihr auch Forderungen. Was ist denn eure Forderung von Politik und Gesellschaft?
Also die Forderungen sind so, ich sag mal, klassische Forderungen, oder? Die erste ist Anerkennung, dass ein Unrecht stattgefunden hat und eine Entschuldigung, eine offizielle Entschuldigung. Die zweite Forderung ist eine breite und tiefe historische Aufarbeitung der ganzen komplexen Thematik. Das ist wirklich sehr viel, was man da noch herausfinden muss. Und dass man das auch wirklich gut vermittelt. Das muss zum kollektiven Gedächtnis werden, oder? Dauerhaft. Und die dritte Forderung ist eine angemessene Entschädigung für das Leid. Wir sind Opfer einer strukturellen Gewalt. Wir fordern eine angemessene Entschädigung dafür. Was das heißt, ist, glaube ich, niemandem wirklich klar, weißt du? Also was ist der Schlüssel da? Wie berechnet man sowas überhaupt? Ich glaube, das fordert nochmal eine extra Anstrengung auch.
Ja, genau. Ich meine, das mit der Entschädigung ist immer so ein Problem, weil am Ende kommt dann vielleicht dann auch nochmal so ein Geldbetrag um die Ecke, aber das macht es ja häufig, kleistert ja oft nur die sozusagen Erinnerung auch zu oder hat den Sinn davon, sozusagen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Das ist ja immer so eine sehr zweischneidige Sache, das ist ja auch bei der Entschädigung von Opfern rassistischer Gewalt oft das Problem, dass dann mit dem Geld versucht wird, das dann wieder gut zu machen. Genau, eine Entschuldigung gab es, glaube ich, auch, oder? Vom Parlament bei euch?
Nein, also für unseren Fall eben nicht.
Mhm.
Okay. Die Kinder, diese sklavenähnlichen Zustände von Kindern in der Schweiz, die sogenannten Verdingkinder, da gab es eine Entschuldigung und auch für andere Opfer von sogenannten fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen.
Okay, das ist nochmal ein bisschen das andere Thema, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja, ja.
Genau, ich meine, ich will da nochmal...
Nein, aber bei uns gab es für unseren Fall gab es noch keine Entschuldigung.
Okay.
Das wird auch nicht so einfach sein.
Ja, genau. Also die Situation in der Schweiz war ja extrem und auch krass und auch speziell, aber es war im Grunde genommen eine allgemeine sozusagen politische Behandlung auch von migrantischen Familien. Ich erinnere mich, in Deutschland gab es eine ganz ähnliche Problematik. Da durften aber die Kinder da wohnen, aber es wurde ihnen eben schwer gemacht, weil es gab keine Betreuung, es gab keine schulische Integration, es gab solche miesen Hürden, dass dann plötzlich gesagt wurde, Jedes Familienmitglied braucht 12 Quadratmeter Platz in der Wohnung. Ja. Das heißt, man braucht eine riesen Wohnung, die es gar nicht gab. Vorher noch, als sie in den Baracken gewohnt hatten, waren es nur 2 Quadratmeter, jetzt waren es plötzlich 12. Das heißt, viele waren gezwungen, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Das ist in Deutschland oft dieser Begriff der Kofferkinder dort genannt. Ich glaube, 700.000 ja. Kofferkinder gab es allein aus der Türkei oder in der Türkei. Aber in Deutschland ging es nach hinten los. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil 1975 gab es ein neues Kindergeldgesetz, sozusagen auch als Teil des Versuchs, die Menschen loszuwerden. Weil Gastarbeiter plötzlich nur noch einen Bruchteil des Kindergelds bekommen haben, wie ihre deutschen Kollegen und Kolleginnen, wenn die Kinder nicht in Deutschland gewohnt haben, sondern in ihren Herkunftsländern. Weiß nicht, der damalige SPD-Steuerexperte Rainer Offergeld sagte 74 noch, dass es ja unvertretbar sei, dass vom deutschen Kindergeld für einen einzigen Türken ein ganzes Dorf da unten in Anatolien leben könnte. Also solche offen rassistische Sätze wurden da gesagt. Aber es ging am Ende eben nach hinten los, weil 73 war der Anwerbestopp hier in Deutschland. Die sollten wieder zurückgehen und dann haben sie eben das Kindergeld da gestrichen. Und was aber dann passierte, ist, dass die Leute ihre Kinder massenhaft hier nach Deutschland geholt haben. Es gab Kindergeldkomitees, migrantische, sie organisierten Demos und sie haben das unterlaufen durch Familiennachzug. Und dann haben sich eigentlich in den 70er Jahren, im Laufe der 70er Jahre, die Zahl der Migrantinnen verdoppelt in Deutschland, weil es eben diese juristische Lücke gab und sie eben kommen konnte. Das hat eben nicht funktioniert, aber es war eben auch der Versuch über die Destabilisierung der Familien, die Leute loszuwerden. Also Helmut Kohl, die Regierung, CDU-Regierung 1980, hat ja auch nochmal versucht, die Zahl der türkischen Menschen hier in Deutschland zu halbieren. Es gab da rassistische Gewalt, Anschläge. Und auch in der DDR gab es das, ne? Abschiebung, Zwangsabtreibung, ganz viele vaterlose Kinder, weil die sogenannten Vertragsarbeiter dann abgeschoben wurden, wenn da Kinder kamen. Also ein bisschen ähnlich, aber in der Schweiz doch nochmal anders, weil es eben dort einfach verboten war, dass Kinder da sein konnten. Genau, es hat nochmal eine historische andere Dimension, diese Zerstörung migrantischer Familien hat auch nochmal Vorgänger. Du hast eben schon das Stichwort genannt, der Verdingkinder. Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, den man in der Schweiz kennt, aber hier in Deutschland nicht. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen.
Ja, also der Staat, also die Behörden, staatliche Behörden gingen brutal gegen gewisse Menschengruppen vor, indem sie einfach sagten, wir nehmen euch die Kinder weg, ihr könnt sie gar nicht selbst für diese Kinder sorgen. Und auch wenn sich die Eltern mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, wurden ihnen die Kinder weggenommen und in Heime, also unter Zwang in Heime gesteckt und später aus diesen Heimen eben sogenannt verdingt. Also es ist eine Form von Kindersklaverei. Das war Usus bis in den frühen 80er Jahren, muss man sich mal vorstellen.
1980er Jahre, ne?
Ja, 1980er Jahre, ja. Das sind Tausende oder Zehntausende davon betroffen. Sehr, sehr schlimm, oder? Man hat auch zum Beispiel Fahrenden die Kinder weggenommen oder einfach unverheirateten Frauen. Ja, massiv. Was wir auch wissen, sind dann so Fälle, die sich mit unserem überschneiden. Was zum Beispiel haben Schweizerinnen, die einen ausländischen Staatsangehörigen heirateten, noch bis in die frühen 50er Jahre automatisch den Schweizer Pass verloren. Und da sind die Behörden also auch gnadenlos eingeschritten und haben diesen Paaren die Kinder auch weggenommen. Und es gibt ganz viele Berichte auch so von Zwangssterilisationen auch bei diesen Opfern von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, aber eben auch bei uns. Also da gibt es viele Überschneidungen.
Es war im Grunde eine staatliche Fürsorgepolitik, die sich gegen, du hast ja auch schon gesagt, gegen Arme richteten.
Arme,
gegen
ja, genau.
Leute, die nicht ordentlich gelebt haben, nicht normativ, genau.
Ja, also das, so diese, so, also eben, wir haben dieses knallharte Gesetz, oder? Dass Familien Familien verhinderte sozusagen, aber es gab dann eben diese anderen Faktoren, die du jetzt für Deutschland genannt hast, bei uns genauso. Also wenn man dann da so weit war, dass man den Antrag auf die Niederlassung stellen konnte, dann kamen dann andere Faktoren auch noch dazu. Also ist die Wohnung groß genug? Verdient der sogenannte Einverdiener, das war ja dann damals noch der Mann, so in den normativen Vorstellungen, verdient er genug, dass er die Familie ernähren kann und so weiter und so weiter. Und oft hat das eben auch, ist der Familiennachzug auch an diesen Faktoren gescheitert. Hm.
Lass uns nochmal kurz zu den Verdingen gehen. Wenn ich es richtig verstehe, ist das im Grunde der Vorläufer. Ne? Die migrantischen Kinder, die italienischen sozusagen, Gastarbeiterkinder, lösen das ja irgendwann ab, dieses Modell, wenn ich das richtig verstehe. Aber vorher kannst du nochmal zum historischen Rahmen was sagen. Also diese sogenannten Schwabenkinder, so wurden sie auch genannt. Ne? Diese, was war da der historische Rahmen? Wann fing das an? Wie war das? Welche Dimension hatte das in der Schweiz?
Der Rahmen ist eben, das ist eben spannend, weil das gehört zusammengedacht. Der Rahmen ist, die Zwischenkriegszeit, oder? In der Zwischenkriegszeit hat man begonnen, also da war man eigentlich in der Schweiz, das habe ich auch jetzt kürzlich erst herausgefunden, das war wirklich ein starker Diskurs, eine Idee fix, ein völkischer Diskurs, nämlich, dass es einen Volkskörper gibt und dass man den sauber halten muss von gewissen Elementen. Und sauber halten hieß halt eben Zwangssterilisation, erzwungene Abtreibung oder eben nach Kindwegnahmen und Druck auf die Eltern machen. Also dass sozusagen die eigenen Anteile dieses rassistisch gedachten Volkskörpers, die Schweizer Anteile, dass man die Idee hatte, man müsse den Volkskörper säubern davon.
Also negative Eugenik im Grunde genommen, ne? Oder diesen
negative
Begriff,
Eugenik,
die
ja,
ist ja genau. Um die Jahrhundertwende vor allem in den protestantischen Ländern stark, ab USA auch, in den skandinavischen Ländern, Deutschland, aber eben der Schweiz auch sehr stark, ne?
Ja. Und dann waren da die Bedürfnisse der Wirtschaft nach billigen Arbeitskräften. Also hat die Schweiz diese beiden Bedürfnisse wirklich genial gelöst mit diesem sogenannten Rotationsprinzip. Man holt die Leute und schickt sie wieder zurück, wenn die Wirtschaft sie nicht braucht. Und wir haben also auch schreckliche Begriffe gefunden wie Reservearmee, Manövriermasse, was noch, Konjunkturpuffer.
Ja.
Una razza sfruttabile haben wir zum Beispiel auch, eine ausbeutbare Rasse. Das ist ein eindeutig rassistischer Background. Aber die Dinge gehören halt zusammengedacht, oder? Ich lehne da einen Begriff aus der Geschichtswissenschaft der Kolonialgeschichte aus, die von einem Vektor nach innen spricht, oder?
Was meinst du damit?
Rassismus der Person, also diese brutale Gewalt gegen sogenannte andere Rassen in den Kolonien, die auch eine extreme Ausbeutung und Vernichtungspolitik war, der wendet sich nach dem Ersten Weltkrieg eben nach innen. Und man guckt, wer sind denn im Inneren unserer Gesellschaften, also in der Schweiz, die Leute, die man eben so diskriminiert.
Also eine Vektorisierung des Kolonialismus nach innen.
Ja.
Das ist ja interessant, weil es sozusagen in der ganzen postkolonialen Theorie das sehr stark oder gar nicht in den Blick genommen wird. Ne? Das wird immer gesagt, Europa, das Weiße, die weißen Europäerinnen kolonialisieren sozusagen die Kolonien, die Menschen dort. Rassismus ist sozusagen der Begriff da drin, aber es hat eben auch eine Entsprechung in den eigenen Ländern.
Ja, und das ist ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, wir sind erst dran, dass wir diese beiden Opfergruppen nicht gegeneinander ausspielen, sondern versuchen zu verstehen, wie diese Dinge zusammenhängen. Oder? Ich finde es wirklich oft so eine Aufgabe vom sowohl als auch, das aber auch gewichtet, oder? Also ich will das auch ganz stark betonen. Ich will den kolonialen, diese koloniale Gewalt auch gar nicht minimieren. Das hatte ja unvorstellbare Dimensionen. Aber für der Versuch eben heute, und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum das heute, dass wir unseren Verein heute gründen, weil diese globale Realität ist hier, wir leben miteinander und geben einander auch Impulse, oder wie wir diese Dinge anders verstehen können. Und dann kommt man auf so eine Erkenntnis, dass wahrscheinlich das, was in der Zwischenkriegszeit passiert ist, so eine Vektorialisierung nach innen gewesen sein muss. Vielleicht hätten wir das ohne Black Lives Matter, ohne alles, was alle diese Bewegungen, postkoloniale Theorie und Aktivismus, vielleicht wären wir gar nicht auf diese Erkenntnis gekommen.
Ja, man muss es ja auch nicht in Konkurrenz zueinander verstehen, sondern vielleicht auch als eine Möglichkeit der Solidarisierung. Ich meine, in viel starkem antirassistischen Diskurs wird ja hier gesprochen, gerade jetzt auf die ehemaligen Gastarbeiterinnen, also hier Diskurs in Deutschland, das sind Europäerinnen gewesen, die sind weiß, so wird es eben gesagt, aber wenn man dich hört, ne, Rassenbiologismus, also richtig Theorie dazu, zu Italienern, zu anderen Südeuropäerinnen. Mhm. Ich fand das interessant, weil es ja immer oft diesen, also auch gerade in der Schweiz, aber in Deutschland auch, ne, die integrierten Italiener, wo es ja gar keinen Rassismus gibt. Und du hast einen Begriff genannt, über den mich gestolpert, den ich auch in Abwandlungen natürlich kenne oder das Original kenne aus der US-Geschichte, nämlich die Jim Crow Laws, also die 1890, die sogenannte Rassentrennung dann Verfassungsstatus bekommt in den USA für viele Jahrzehnte. Und du nennst es dann die Jing Crow Laws. Jing ist ein rassistischer Schimpfwort gegen Italiener, mit dem bin ich auch aufgewachsen, an der Grenze zur Schweiz. Du nimmst diesen Begriff der Jim Crow Laws und nennst die Jing Crow Laws. Kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen? Mhm. Das fand ich nochmal wirklich interessant und auch bereichernd.
Ja, genau. Also ich habe mich so gestoßen daran, wie dieser Begriff Jing, wie der sozusagen erklärt wird, ohne dass man eigentlich erklärt, was dieser Begriff intendiert hat. Also man sagt dann oft, das kommt vom italienischen Cinque und das war ein Spiel, das die Arbeiter, da vor allem Männer, gespielt haben.
Ja, das wurde mir auch damals erklärt, genau.
Genau, ja. Sagt alles und sagt nichts, weil was natürlich gespeichert ist, jetzt auch in meinem Körpergedächtnis, aber in vielen, nicht nur ich, ist der Subtext. Und das habe ich versucht, diesen Subtext habe ich versucht, in diesem Begriff, also wie er geäußert wurde und was da sonst noch mitklingt, mal explizit herauszuschälen. Das habe ich gemacht und das war eine schöne Performance auch mit dem Schwarzenbach-Komplex, weil ich dann diesen Text performt habe und jedes Mal, wenn dieses Wort vorgekommen ist, haben wir zusammen mit dem Publikum anstatt Ching in Ching gesagt, also Prost. Und das hatte so eine befreiende Wirkung, auch ein Zauber, oder? Wie man kollektiv aus diesen Hass transformiert in was ganz Helles und Schönes, oder?
Ja, eine Aneignung.
Ja, eine Aneignung. Und Jim Crow Laws, und das klingt ja auch so ähnlich, oder? Chink und Jim. Und klar, also wenn man zurückschaut in die Zwischenkriegszeit, wo eben dieses Gesetz über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer mit diesem A, B, C in Kraft getreten ist, in dieser Zwischenkriegszeit, das war eindeutig inspiriert von den Segregationsgesetzen in den USA.
Ja. Ich finde es total faszinierend, dass du jetzt sozusagen diese Geschichte der staatlichen und auch gesellschaftlichen, ist ja auch eine gesellschaftliche Dimension, Behandlung von migrantischen Familien, diese Zerstörung, diese systematische in einem größeren Kontext historisch einbaut. Also diese sogenannten Schwabenkinder, diese Verdingenkinder. Mhm. Da gab es ja auch richtig Märkte damals auf den Bauernmärkten, wo Kinder verkauft wurden, versteigert wurden, hast du mir mal erklärt. Also kannst du vielleicht auch noch mal kurz gleich dazu was zu sagen. Also sozusagen diese Kindersklaverei, auch das ganze Missbräuch, die ganze Gewalt da drin, die ganze Traumatisierung, das ist ja für die Schweiz bedeutsam. Es waren ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die das betroffen hat. Und die Schweiz wiederholt das im Grunde genommen oder führt das fort dann mit den ausländischen Familien und vor allem den italienischen Familien und ersetzt sozusagen diese Politik einfach nur sozusagen auf einer rassistischen Ebene mit den anderen.
Es ist aber irgendwie noch vertrackt, das Ganze, weil das, was man mit diesen Verdingkindern gemacht hatte, das lief unter dem Branding fürsorgerische Zwangsmaßnahmen. Ich meine nur schon dieser Begriff. Damit meinte man, dass das, was man diesen Kindern antut, gut für sie ist. Für ihre Zukunft. Sie lernen arbeiten, sie lernen irgendwie. Ja, also man hat das so, das war der Diskurs, oder, dass man gesagt hat,
die kommen lernen in ordentliche halt Familien rein.
In ordentlichen Familien, genau. Und da lernt man irgendwie, dahinter steckt ja auch der Gedanke der Vererbung von Armut, oder? Also man holt sie quasi aus diesem schlechten Einfluss der Eltern weg in einen ordentlichen Einfluss. Und unterstellt die so, ja, eine Art Assimilationsphase. So. Ja, das war aber bei den Saisonier-Familien schon anders. Ich nenne das eben dann die Fürsorge für die Schweiz, oder? Weil die sollten sich nach der Idee dieses rassistischen Gedankens dahinter, also der Eugenik, war es eben so, dass man dachte, die vermehren sich in ihrem natürlichen Habitat sozusagen, im Süden. Diese komische Mischrasse, die schon halb auf dem Weg zur Degeneration ist, sollen sich ruhig da vermehren und wenn wir sie brauchen, dann holen wir sie.
Das heißt, die Reproduktion findet statt in dem anderen Land und man schöpft sozusagen nur die Arbeitskraft ab. Das ist der Unterschied zu den im Grunde genommen Kindersklavenhandel, ne? Die Schwabenkinder, das hat ja auch in Deutschland stattgefunden, ne? Die Schweizer Kinder, die dann nach Süddeutschland kommen, dort auf die Bauernhöfe verkauft werden, als billige Arbeitskräfte im Grunde genommen.
Ja, vor allem aus den Bergregionen,
Aus den Bergregionen, aus den Armutsregionen damals noch. Ne? Mhm.
Und das was eben unsere Familien, die Saisonier-Familien angeht, ist schon auch nochmal ein anderer Abgrund, finde ich, so diese Vorstellung, oder? Dass wir so eben zu dieser minderwertigen Rasse gehören, die man ausbeuten soll und darf, und das ist dann schon gut. Und es ist ja auch so interessant, diese Colorline, woher die alle kamen, also von Portugal bis in die Türkei, der ganze Süden war betroffen von Europa. Also, ja, und ich habe das irgendwie jetzt für meine Familie auch erst in dieser Auseinandersetzung gecheckt. Das hatte ich vorher auch wie ausgeblendet oder verdrängt. Dass mein Vater war ja schon Kind eines Saisonier. Also es zieht sich ja über Generationen hinweg, oder? Das heißt, meine Familie ist wirklich so typischerweise so ein Fall von: Ihr reproduziert euch im Süden, wenn wir euch brauchen, holen wir euch und sonst schieben wir euch wieder ab. Also eine Art Slave Breeding, aber halt auf die Schweizer, in einer Schweizer Variante. Es sind harte Worte, oder? Aber ich finde, man muss sie benennen. Man muss die Dinge benennen. Weil was sonst passiert, und wir sind auf dem besten Weg, ist, dass einfach immer wieder andere getroffen werden von dieser Art von Politik. Es ist nicht vorbei. Es ist wirklich nicht vorbei.
Also eine halbe Million betroffene Familien, das bedeutet eben, wenn man sich das mal vorstellt, oder diese vielen, vielen vitalen Beziehungen, die da in der Kernfamilie sind, mal zwischen die Eltern untereinander, dann zu den einzelnen Kindern, aber auch die Generation davor und die Onkel und Tanten und Cousinen und die Generationen, die folgen. Also wenn man sich dieses Netz mal vorstellt, ich habe das mal so spielerisch ausgerechnet, ich bin da auf 25 Millionen feine Fäden gekommen, vitale Fäden, die eigentlich das Potenzial haben, funktional zu sein. Und die wurden zerstört. Ich stelle mir das irgendwie so wie in so ein Säurebad vor. Oder dieses Netz wurde einfach zerstört und hat eben andere Beziehungsmuster hervorgerufen, die potenziell sehr dysfunktional sind. Und das ist eine Zermürbungstaktik natürlich, die uns behindert hat, beschädigt und andere halt bevorzugt.
Darum ist es uns im Verein auch so wichtig, oder? Dass man den Dingen auf den Grund geht und die wirklich versteht, woher kommt eigentlich dieser Hass. Es ist nicht einfach nur versteckte Kinder und wir wollen jetzt eine Entschuldigung. Nein, das muss wirklich, man muss die Dinge beim Namen nennen.
Genau, und ihr plädiert ja nochmal ganz stark darüber, nicht nur von den Kindern zu reden, sondern im Grunde genommen das als Angriff auf die Familien zu sehen und auch historisch. Ja. Also ich meine, erinnere die Geschichte in England, die haben ihre armen Kinder in die Kolonien nach Kanada, Australien geschickt, Zehntausende, Hunderttausende, 90.000 waren es, glaube ich, allein nach Kanada. Oder auch die jüdischen Kinder in Deutschland, die unter falschen Namen in falschen Familien oder allein ins Exil, in Kindertransporten ins Exil gegangen sind. Das sind ja zerstörte Familien über sozusagen eine Biopolitik, eine nationalistische Biopolitik in der Geburt des Nationalstaats im Grunde genommen. Du hast ja schon genannt, die Eugenik, diese Reinigungsidee, man will sein eigenes Land eben reinigen. Das ist ja, kommt ja auf mit dem modernen Nationalismus. Aber es ist eben auch für heute noch relevant. Also es ist keine schaurige Geschichte aus der Vergangenheit. Wenn wir heute uns angucken, damit seid ihr ja auch beschäftigt. Also ich denke zum Beispiel an die Pendelmigrantinnen aus Osteuropa, wo Millionen von Kindern ohne Eltern oder ohne einen Elternteil in den Herkunftsländern sind. Ukraine zum Beispiel, seit Jahrzehnten ist das da so. Sehr, sehr viele. Die Situation der Sans-Papiers. Vielleicht kannst du da auch nochmal zu sagen, wie verbindet ihr da eure Geschichten mit sozusagen aktuellen Einwanderungspolitiken?
Ja, und nicht nur Einwanderung, oder? Also Einwanderung. Politiken kurz aufenthalten. Es ist neuerdings ist auch dieser Gedanke, dass das Saisonierstatut wieder eingeführt werden soll, wieder da. Jetzt haben wir Wahlen und die Rechtspopulisten kommen wieder mit solchen Ideen. Mit der Masseneinwanderungsinitiative 2014 ist sogar in die Verfassung geschrieben worden, dass man den Familiennachzug einschränken kann, wenn es im Interesse der Schweizer Wirtschaft ist. Also es ist überhaupt nicht vorbei und es ist auch, wer darf eine Ehe eingehen, wer darf Kinder haben, wer darf diesen Kindern Fürsorge angedeihen, das betrifft ja viele andere Gruppen auch, oder? Wie zum Beispiel Schwule und Lesben oder queere Paare, die so dafür kämpfen müssen, dass sie dieses Recht bekommen und auch leben dürfen, diese Realität, eine Familie zu sein, leben dürfen, ausleben dürfen, oder? Also das sind viele und man könnte ja jetzt auch noch Stichwort Asylpolitik, da spielt das auch eine Rolle.
Absolut, ja.
Das Recht auf ein Zusammenleben als Ehepartner, Partnerin und als Familie ist ein Menschenrecht, ja, aber es ist mehr als ein Menschenrecht. Also wir haben hier jetzt auch uns juristisch schon beraten lassen. Das ist eigentlich ein Grundrecht. Und was hier tangiert wurde bei unseren Familien, ist nicht nur einfach die Oberfläche dieses Grundrechts, sondern der Kerngehalt. Und das ist auch der Grund, warum diese Verletzung so tief geht und bei vielen Eltern vor allem, aber auch bei Kindern massive Symptome hinterlassen hat. Das ist ein historisches Trauma, so nennt man das. Es ist die Symptome sind extrem stark, also sind vergleichbar mit Entführungsopfer oder Vergewaltigungsopfer oder Kriegstraumatisierungen. Die gehen wirklich sehr tief. Und das hat eben damit zu tun, dass hier der Kerngehalt eines Grundrechts verletzt wurde.
Ja, und was wir jetzt hatten in den letzten Jahren, war schon auch so eine ganz merkwürdige, man nennt es nicht mehr Assimilation, sondern Integration. Aber diese ganze Integrationsdebatte, die zielt immer noch, wie die Assimilation auch, die zielt immer noch dahin, dass man Eltern und einen Spalt, einen Keil treibt zwischen assimilier- oder integrierbaren Kindern und nicht assimiliert und integrierbaren Eltern. Und die sollen dann zum Beispiel kein Stimmrecht haben oder sie sollen zurückgehen nach der Pensionierung oder so. Also einfach auch da so. Die Grenze wurde einfach in die Familien verschoben.
Ja, und dort finden aber auch die Akte des Widerstands statt. Ich finde das nochmal total interessant, jetzt auch in dem Gespräch mit dir, sozusagen den Shift, wenn man sich das anguckt, jetzt mal aus einer empowernden migrantischen Perspektive, dass man eben auf Familie eben auch als Ort sozusagen des Widerstands eben schaut, wo Taktiken entwickelt wurden, weil nämlich die Angriffe auf migrantisches Leben auch vor allen Dingen auch eben Familien selber als Zielscheibe eben haben. Ich weiß, in linken Diskursen ist die Familie immer nicht so gut gelitten und es wird auch immer geguckt so auf die migrantischen Familien, dass die so mit irgendwie abgeschottet sind in ihren Familienunternehmen, aber im Grunde genommen ist es eben auch verständlich, weil genau dort eben auch die Solidarität oder das Gegenhalten stattfindet.
Ja. Ja, ganz wichtig, ja. Wobei wir hier jetzt eigentlich Rückschritte haben in den letzten 30 Jahren. Der Neoliberalismus hat eigentlich eher dafür gesorgt, dass so einzelne, exzellente, herausragende Kinder aus Arbeiterfamilien und migrantischen Arbeiterfamilien so im Rampenlicht stehen, während eigentlich das ganze Milieu, diese Klasse, diese migrantische Klasse krass vernachlässigt und auch gebasht wurde. Also das war eigentlich, da haben die Spannungen in den Familien eher zugenommen und das ermöglicht eigentlich wenig Widerstand, muss ich sagen.
Das ist die andere Seite der Diversity-Politik, dass plötzlich überall alle möglichen Menschen sichtbar werden, in allen möglichen Positionen, aber im Grunde genommen das auch oft unsichtbar macht, eigentlich die Realität der meisten Menschen.
Ja. Und wir pflegen das, wir versuchen das mit dem Verein natürlich auch so aus, oder? Also zu sagen, hey, seid stolz, was die Eltern, wir sind stolz auf unsere Eltern, was sie gemacht haben, diesen alltäglichen Überlebenskampf und wie sie sich auch aufgeopfert haben für uns, dass wir eine bessere Chance haben. Und ich fühle da schon auch meinen Eltern oder der Generation meiner Eltern gegenüber schon eine große Dankbarkeit und eine Verpflichtung auch, vielleicht die Stimme so zu erheben, wie sie sich das eben nie hätten leisten können. Ich kann es. Oder? Ich habe doktoriert, ich werde wahrgenommen, ich schreibe Artikel, ich mache einen Podcast mit dir.
Ja, ich kann einen Podcast mit dir machen. Genau. Ja. Das ist auch der Begriff des Schatzes, ne, in eurem Verein Tesoro, dass man diese Geschichten so wertschätzt und weil sie so wertvoll eben sind, sie uns zu erzählen und daraus sie eben einzuordnen und daraus Schlüsse zu ziehen. Wie kann man denn euch da weiter, was habt ihr jetzt nächstes vor? Wie kann man euch eure Tätigkeiten verfolgen? Kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Was ist das, was ihr eigentlich wollt, auch an Zusammenarbeit? Vielleicht nochmal zum Schluss ganz konkret zu eurem Verein und eurer Politik. Was steht an?
Ja, also als nächstes, also wer sich interessiert, kann auf unserer Website sich informieren, www.tesoro2021, das ist das Gründungsjahr, 2021.ch. Dort gibt es auch viel Info, Hintergrundinfo, aber auch Aktuelles. Und auch die Leute, die da sich engagieren, die übrigens nicht nur Betroffene sind, sondern eben auch Leute, die sich solidarisch zeigen aus der Mehrheitsgesellschaft, das finde ich wunderschön, oder? Dann, was so als nächstes ansteht, ist dieses Jahr ein runder Tisch mit Repräsentanten und Repräsentantinnen aus der Politik, wo wir uns einfach die überlegen, was ist die beste Strategie, dass es jetzt endlich mal eine Entschuldigung gibt. Und das ist schon wichtig, weil vor allem für die älteren Mitglieder oder auch die erste Generation, um Frieden zu schließen, wäre das eine ganz, ganz wichtige symbolische Geste, dass die Entschuldigung ausgesprochen wird. dass das Leid anerkannt wird und die Entschuldigung. Und das ist auf der Agenda in diesem Jahr. Und was wir für nächstes Jahr planen, 2024, auch wieder so als eine Art widerständisches Anti-Jubiläum, 90 Jahre nach der Einführung des Gesetzes, des ANAC, dieses Gesetzes über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer. Da sind wir dabei, im Hintergrund mit vielen HistorikerInnen und aus ganz vielen verschiedenen Subrichtungen der Geschichte zu fragen, hey, was war denn 90 Jahre vor der Einführung? Also wie kommt so ein Gesetz überhaupt zustande? Und da sind dann alle diese Fragen eben Vektorisierung nach innen, Eugenik und so weiter. Und hörte es jemals auf? Also, ja, das wird ein Symposium geben, da sind wir dran, das zu organisieren und uns zu vernetzen. Ja, und wir haben ja Arbeitsgruppen, zum Beispiel ist es auch spannend, da haben wir eine Arbeitsgruppe, die setzt sich damit auseinander, wer waren denn die TäterInnen? Also wer waren denn diese Beamten, meist Männer der Fremdenpolizei, die uns so drangsaliert haben? Kann man die mal interviewen oder herausfinden? Ja, kann man da Gespräche führen? Vielleicht gibt es ja auch solche, die sehr bereuen. Das haben wir gehört, oder? Die eben auch schlaflose Nächte haben. Nicht nur wir.
Ja, das wünscht man sich auf jeden Fall immer, ne?
Ja.
Ja.
Weil es so, ja, Arbeitsgruppen gibt und so weiter. Aber so, das sind so die wichtigen Marker jetzt für die nächste Zukunft.
Ja. Okay, Paula, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für dieses wirklich total spannende Gespräch bedanken. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in Zukunft noch viel zusammen mit eurem Verein in Kontakt kommen werden und uns da gegenseitig auf dem Laufenden halten. Und ja, danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Hey, danke dir, Massimo. Vielen, vielen Dank. Das war ja ein super Austausch und ich freue mich auf alles Weitere.
Ja, alles klar. Dann mach's gut, Paula. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ihr hörtet den Manipod zur Geschichte staatlicher Biopolitik gegen migrantische Familien. Das Gespräch führten wir mit Paula de Martin. Wie immer findet ihr weiterführende Links zum Thema auf unserer Website rosalux.org/manipod. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.